Das ist der Podcast Raum Digital, der Podcast zur Digitalisierung in der nachhaltigen Stadt- und Ortsentwicklung. Grüezi und hallo, ich begrüße dich sehr herzlich zur neuen Folge des Podcasts Raum Digital. Diesmal ist es eine Live-Aufnahme auf der RealCorp-Konferenz heuer hier in Graz. Ist die 30. RealCorp und ich bin sehr froh, dass wir bei der Jubiläumsausgabe der Corp mit diesem Live-Podcast dabei sein können. Mein heutiger Gast ist Petra Hurtado. Sie ist Chief Foresight and Knowledge Officer der American Planning Association. Sie hat schon vor 2 Tagen eine wunderbare Keynote gehalten zu Planning with the Future. Und ich freue mich, dass wir jetzt heute darüber sprechen können, wie man mit der Zukunft plant, mehr über den APA Foresight Report zu erfahren und auch wie das Thema künstliche Intelligenz in der Raumplanung von einem amerikanischen Planungsblickwinkel aus betrachtet wird. Herzlich willkommen, Petra.
Danke für die Einladung.
Dann fangen wir doch gleich mal an. Wie plant man mit der Zukunft? Ich habe bis jetzt immer für die Zukunft geplant.
Ja, und genau da liegt auch der Haken dran. Also Planung an und für sich inkludiert ja die Zukunft. Also man plant ja nicht für die Vergangenheit, sondern man plant für etwas, was noch nicht da ist. Das Problem allerdings, wenn man jetzt sich anschaut, wie wir Raumplanung betreiben, man fängt ja normalerweise immer damit an, dass man mal einen Haufen Daten von irgendwo sammelt. In dem Moment, wo sie gesammelt sind, sind sie schon aus der Vergangenheit. Und dann schaut man natürlich, was sind so die momentanen Probleme, was sind die Ziele, die man hat, basierend auf dem, was halt momentan in der Stadt oder in der Gemeinde sozusagen passiert. Und man kombiniert sozusagen die Vergangenheit und die Gegenwart in Plänen für die Zukunft und da ist schon mal irgendwo ein Disconnect da. Und unsere These ist halt, dass wir sagen, ja, wir müssen die Zukunft auch mit reinnehmen in die Planung. Deswegen sagen wir, wir müssen mit der Zukunft für die Zukunft planen. Und die Idee dahinter ist halt, dass man wirklich schaut, also nicht nur Veränderungen damit annimmt, dass man sagt, was in unseren Plänen drinnen ist, das ist dann, was die Zukunft sein wird, sondern dass man auch wirklich so ein bisschen outside of the box schaut und wirklich versteht, was sind so andere Veränderungen, die um uns herum passieren, auf die wir jetzt als Planer keinen Einfluss nehmen können. Also wir nennen das die external drivers of change. Und da gibt es ja an und für sich Methoden, die ursprünglich aus dem Militär beziehungsweise aus der Business World und aus Business Strategy World kommen, was eben Foresight ist. Und ja, wir haben das uns angeschaut, was für Methoden das es da gibt und versuchen die eben momentan in Planungsprozesse zu integrieren, dass wir dann wirklich mit der Zukunft für die Zukunft planen können.
Und ein Ergebnis daraus ist dann immer der Foresight Report, der jährlich erscheint.
Genau, unser Annual Trend Report for Planners. Also wir haben jetzt den 4. dieses Jahr bereits publiziert. Und da ist halt wirklich die Idee, dass wir halt Planer unterstützen können in der Tätigkeit, dass sie wirklich die Zukunft in Pläne inkludieren können, bieten wir das halt auch Open Access an. Also man weiß, es ist halt auch sehr viel Arbeit, diese ganzen External Drivers of Change zu identifizieren und dann zu schauen, wie passt das jetzt mit der Planung zusammen, was kann man damit tun. Und einfach um das halt zu fördern, stellen wir diesen Report halt zur Verfügung, Open Access, auch mit der Unterstützung von dem Lincoln Institute of Land Policy, das ich hier erwähnen sollte. Und ja, also damit die Planer sozusagen schon mal ein Tool, eine Grundlage haben, die sie dann verwenden können.
Also es ist kein akademischer Report, sondern wirklich eine aktuelle Handreichung für Planerinnen und Planer, was zu erwarten ist oder wie man mit der Zukunft plant.
Genau, also wir sehen es auch wirklich als ein Tool oder Werkzeug. Also es ist jetzt nicht gedacht, dass man das von vorne bis hinten durchliest. Also es wäre eher anstrengend, glaube ich. Und die Idee ist halt auch wirklich, also diese Reports haben fast immer um die 100 Trends. Und damit man das halt dann auch verwenden kann als Tool, strukturieren wir das halt in einer Form, dass wir sozusagen diese Action-Items oder Aktivitäten, die dann damit zusammenhängen, in Timeframes strukturieren. Also wir haben 3 sogenannte Timeframes. Der erste Timeframe ist der Act-Now-Timeframe. Also da geht es um bereits existierende Trends und wie man die dann heutzutage schon mit einfließen lassen muss. Also das sind auch zum Teil jetzt keine neuen Dinge, also Dinge, die man wirklich schon in unseren Städten sehen. Dann haben wir den Prepare Timeframe, wo es halt wirklich dann darum geht, was sind so diese Emerging Trends, also Dinge, die entweder generell neu sind oder einfach neu für die Stadtplanung sind und wie wir uns dafür im Prinzip vorbereiten können. Das heißt also schon mal die ersten Überlegungen, wie kann man das in Pläne integrieren, beziehungsweise auch in Policies und andere Dinge, wie man quasi Pläne vorbereitet. Und dann der dritte Timeframe ist das sogenannte Learn-and-Watch-Timeframe. Da geht's um potenzielle Zukunftstrends. Also das sind Dinge, die jetzt noch nicht Trends sind, aber, also wir nennen sie auch Signals. Das sind so die Dinge, wo man sich denkt, ja, wenn das ein Trend wird, dann kann das wirklich disruptive sein und große Veränderungen mitbringen. Und das sind so die Dinge, wo man sagt, ja, da wollen wir ein bisschen mehr dazu lernen. Also es sind auch oft Dinge, die jetzt auf den ersten Blick gar nicht irgendwie danach ausschauen, dass die mit Planung überhaupt was zu tun haben. Also wir reden da auch von Dingen wie Jeff Bezos, der ins Weltall reist, und schauen uns aber dann an, was sind so die Impacts auf der Erde. Und da sind offensichtlich Planungsimpacts auch da. Und das heißt, also wir wollen eben diese Dinge lernen, besser verstehen, aber auch dann, also dieses Learn and Watch, also auch wirklich beobachten, welche Richtung die dann wirklich nehmen in der Zukunft.
Und wenn wir jetzt mal bei dem Watch-Timeframe bleiben, du sagst es, das Thema, man fliegt zum Mars, also geht's da auch um Raumplanung auf dem Mars?
Zum Teil ja. Also es war wirklich interessant, wie wir da angefangen haben, da ein bisschen deeper zu diggen. Also es ist tatsächlich so, dass das sehr viele Programme bei der NASA momentan gibt, die einen sehr nahen Bezug zur Planung haben. Also es gibt da Projekte, wo man versucht, Solarenergie zum Beispiel von der Sonne direkt zu generieren und dann mit Microwaves auf die Erde zurückzubringen, also um quasi Energie in Outer Space zu generieren, die man auf der Erde quasi verwenden kann. Es gibt ein Programm zum Thema Outer Space Agriculture. Also die hatten da jetzt auch Tomaten in der International Space Station, die sie gepflanzt haben, um mal zu sehen, wie wächst Gemüse in Outer Space. Auch sehr interessant. Also die NASA stellt momentan auch sehr viele Bauern ein, also Landwirte ein, um da wirklich diese Forschung dazu zu betreiben. Die Tomaten kamen letztes Jahr zurück auf die Erde. Es weiß keiner, ob jemand eine gegessen hat. Also das ist momentan so ein Mysterium. Aber das Ganze, also auch zum Beispiel, jetzt reden wir ja viel von diesen Rare Earth Minerals und so, wo man ja momentan wirklich schaut, wo man die auf der Erde findet, wo man jetzt auch tatsächlich Themen wie Mars Mining und Moon Mining sich näher an, also sind faszinierende Programme momentan. Und all das hängt ja auch irgendwie zusammen, wie man diese Dinge auf der Erde macht. Und das ist halt mal so eine Zugangsweise. Und es gibt dann eben auch diese Idee von der Kolonisierung vom Mars. Es gibt da interessante Forschung auch zum Thema, wie man den menschlichen Körper genetisch verändern muss, dass man eigentlich überhaupt auf dem Mars leben kann. Also ich kann da wahrscheinlich eine Stunde allein zu dem Thema reden. Es ist faszinierend. Tatsache ist, wenn irgendeiner von diesen Dingen wirklich ein Trend und oder Mainstream wird, erstmal wie gehen wir damit auf der Erde um? Und dann, klar, so Sachen wie Jeff Bezos und so, der halt diesen Outer Space Tourism auch irgendwie forciert. Was für Impacts haben wir da, wenn dann überall so Space Stations dann gebaut werden? Also es ist halt, wir versuchen das halt irgendwie von einer realistischen Seite zu betrachten, was sind denn wirklich so die Impacts down on Earth? Und ich meine, ich habe doch einen sehr kritischen Blick zu dem Ganzen, weil ich mir denke, ja, sollte man nicht schauen, dass wir nachhaltiger auf unserem Planeten leben und mit Dingen umgehen, anstatt dass wir jetzt nach anderen Plätzen suchen, wo wir Energie und Ressourcen und alles Mögliche abbauen können. Also ja, ich habe da meine eigene Meinung dazu, aber
das
ja.
Wären dann wahrscheinlich eher Trends, die bei Act und Prepare dann auftauchen, das Thema Nachhaltigkeit, oder?
Genau. Ja, es ist auch ganz spannend, wenn man so über die Jahre jetzt schaut. Also wir hatten zum Teil Themen in den Watch and Learn Timeframe im ersten Jahr, die mittlerweile ins Act Now wirklich übergegangen sind. Also künstliche Intelligenz ist so ein Thema, wo wir am Anfang so dachten, ja, schauen wir mal, was das eigentlich für die Planung bedeutet. Und das ist mittlerweile in Act Now. Also das ist ganz klar, hat sich sehr schnell entwickelt.
Also innerhalb von 3 Jahren ist ja nun wirklich schnell von einem Watch. Ich hoffe mal, dass das mit der Marsbesiedlung nicht in 3 Jahren
dauert. Dass das länger dauert, ja. Das hoffe ich auch.
Wie ist denn der Foresight Report aufgebaut? Du hast schon die 3 Timeframes genannt. Wie schaut ihr denn in die Zukunft, um mit der Zukunft planen zu können?
Ja, also es ist im Foresight-Bereich und in der Trendforschung fängt man immer mit Quantität an und macht es dann, also filtert das down zu Qualität sozusagen. Wir fangen dann meistens mit einem ganz messy Sheet an, wo man einfach alles reinschmeißen, was man so beobachten. Also es sind jetzt Dinge, die man irgendwo in den Zeitungen lesen, Dinge, die man irgendwo in Konferenzen mit Leuten bespricht. Also so wirklich so dieses Signal Sensing und Trend Research. Wir haben dann meistens ein Sommer irgendwo so zwischen 600 und 800 Themen und haben dann wirklich so eine Matrix, wo wir das dann filtern, wo wir sagen, okay, was sind jetzt die Dinge, die den größten Impact haben? Was sind die Dinge, wo Planer am wenigsten vorbereitet sind? Und was sind die Dinge, die also ziemlich sicher eintreten werden, also mit high certainty sozusagen? Ich muss dazu sagen, also wir sind bei der APA so ein Team von 5, 6 Leuten, die das machen. Und wir sind natürlich nicht die Einzigen, die das machen. Also eine Sache, die da auch ganz wichtig ist, ist, man braucht Diversität. Also man braucht einfach viele verschiedene Perspektiven zu dem Ganzen, weil wir ja oft auch in unseren Mindsets leben und da nicht wirklich ausbrechen wollen. Also wir haben dann eigentlich angefangen, eine Trendscout-Community zu rekrutieren. Und das ist wirklich eine Gruppe von um die 50 Leute von überall in der Welt, die mit uns da 4-mal im Jahr sich über Zoom treffen, um ihre Beobachtungen zu teilen. Und was halt da ganz wichtig ist, dass wir halt da wirklich eine diverse Gruppe zusammen haben.
Also und ist das dann eine amerikanische Gruppe oder ist das eher eine weltweite?
Weltweit. Okay. Also wirklich international. Wir haben, glaube ich, jetzt von allen Kontinenten jemanden dabei. Und das Wichtige ist auch, also wir hatten im ersten Jahr nur Planer von verschiedensten Planungsbereichen, also sei es Verkehrsplanung oder Umweltplanung. Und sind eigentlich draufgekommen, das bringt uns nicht zu diesem Out-of-the-Box-Thinking, also diesen External Drivers of Change. Und haben dann wirklich angefangen, Leute zu rekrutieren von verschiedensten Disziplinen. Also wir haben Architekten und Ingenieure, wir haben aber auch Anthropologen und Soziologen, wir haben, ich glaube, eine Psychologin auch dabei, Public Health haben wir jemanden dabei, Computerwissenschaften, also so wirklich so quer durch. Und was wir auch dann sehr bald gemerkt haben, ist, wir reden über die Zukunft, aber die Zukunft ist nicht am Tisch sozusagen. Also haben dann auch wirklich speziell angefangen, junge Leute zu rekrutieren. Also wir haben auch Studenten in der Gruppe. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass da jeder ein Wahnsinns-Expert und Thought-Leader ist, sondern wir wollen da wirklich einfach sehen, wie die Leute die Welt sehen und wie sie die Zukunft sehen. Und ja, also die Gruppe ist wirklich essentiell zu der Arbeit, dass wir da wirklich ganz diverse Perspektiven mit einbringen können.
Das heißt, aus diesen 600 Sensoren macht ihr dann mit der Gruppe, verdichtet ihr dann, um sie dann in den Timeframes letztendlich so aufzubereiten, dass es für die Planerinnen noch Planer handhabbar wird.
Also die Trendscout Community, die helfen uns, diese 800 Items aufzubauen sozusagen. Und dann im Department bei der APA machen wir dann diese Filterung mit dieser Matrix, die wir haben. Okay. Also da sind immer ganz viele Post-its im Konferenzraum involviert, auf allen Wänden. Also das schaut dann immer sehr lustig aus bei uns im Büro. Aber ja, halt dann wirklich mit dieser Bewertungsmatrix intern, ja.
Und wenn man sich den Report anguckt, ihr habt dann ja auch wie Zukunftsinterviews mit drin. Sind das dann Personen aus dieser Gruppe oder sind das dann nochmal Experten, die ihr zu einzelnen Themen dann nochmal speziell befragt?
Beides. Also das ist auch ganz wichtig. Klar, wir wollen die Voices von den Trendscouts auch irgendwo featuren im Report. Aber wir hatten auch schon mal Leute von außerhalb. Also oft ist es dann auch so, wenn wir ein Thema haben, wo man sagt, okay, da kann man jetzt nicht so viel drüber schreiben, aber es wäre gar nicht interessant, die Meinung von jemandem zu hören. Also wir hatten zum Beispiel letztes Jahr jemanden zum Thema Wasser. Dann machen wir das. Wir hatten, als ChatGPT rauskam, ein Interview mit ChatGPT, wie ChatGPT die Zukunft von AI sieht. Also das war auch ganz spannend. Genau. Und ja, dann eben auch unsere Trendscouts werden da auch immer wieder gefeatured.
Dann lass uns doch mal so ein paar Trends uns angucken und auch so mit diesen unterschiedlichen Brillen. Also beispielsweise ein Trend, den ihr identifiziert habt, ist die wachsende Bedeutung von Public Spaces. Ich glaube, das ist irgendwie mindestens mal in der Planerwelt offensichtlich, dass das ein Thema bei euch ist. Aber was mich dann erstaunt hat, dass ihr zum Thema Public Spaces auch die Bedeutung von Robotern mit aufgenommen habt. Was hat's denn damit auf sich?
Ja, also generell muss man sagen, Public Spaces haben sich ja immer mit der Gesellschaft, mit Technologie, Innovationen verändert. Also lange Zeit war jetzt das Auto, speziell in den USA, der Hauptfaktor im Public Space leider. Aber man sieht schon auch gerade jetzt nach der Pandemie, wie Leute eigentlich versuchen, wieder in diesen Public Space einzutreten und halt da wirklich Community zu haben. Also wir haben sehr viele verschiedene Trends, die damit reinkommen, wie sich Public Space momentan verändert. Zum Thema Roboter ist es halt so, dass da momentan sehr viele verschiedene Pilots sind zu allen möglichen Formen von Robotern. Also zum Beispiel, in Südkorea werden jetzt auch mehr und mehr als so Lebenspartner mit einbezogen, weil einfach ja, Leute einsam sind und die Bevölkerung abnimmt. Also es gibt halt da viele verschiedene Formen, wie zum Beispiel auch Essenszusteller, wo es viele Pilotprojekte jetzt gibt, wie man dann Essen mit Robotern zustellen kann. Und also wenn es um den öffentlichen Raum geht, ist das halt irgendwie so eine Frage, was ist dann, wo werden sich diese Roboter bewegen? Also wir haben ja jetzt an und für sich schon das Problem, dass man an und für sich uns wirklich auf die Straße, den Gehsteig und womöglich einen Radweg konzentrieren. Also wir haben drei Formen von Raum, wo sich verschiedenste Fahrzeuge bewegen können. Jetzt haben wir jetzt schon das Problem, wo sollen die Scooters hin und alle möglichen neuen Fahrzeuge, die hinzukommen. Und die gleiche Frage stellt sich natürlich auch mit Robotern, wenn dann irgendwelche Essenszulieferer, Zulieferroboter auf einmal auch auf der Straße mit dabei sind. Und ich finde das generell ganz interessant. Da gab es auch von der OECD vor 2 Jahren, glaube ich, einen Report, wo man so wirklich überdenkt, wie man denn die Fahrzeuge auf der Straße und im öffentlichen Raum einteilen soll. Und zwar jetzt nicht so, dass man sagt, okay, Auto, Fahrrad, Scooter, Roboter oder was auch immer, sondern dass man eher mehr so schaut, Größe und Geschwindigkeit und die Dinge nach Größe und Geschwindigkeit bundelt. Also das fand ich ganz spannend.
Das heißt, dass die Roboter dann quasi mit den autonomen Autos gemeinsam floaten und dann, wenn sie langsam werden, sich in andere Spaces beziehen.
So in die Richtung, ja.
Ja, gut, da wird der öffentliche Raum schon anders diskutiert, als ich das so hier in Europa wahrnehme, wo es dann so das Thema Austausch, das Thema Klimaschutz im öffentlichen Raum wird immer wichtiger, aber auch das Thema Obdachlosigkeit. Mhm. Wobei ich war vor 2 Jahren während meines Sabbaticals an der Westküste unterwegs und Obdachlosigkeit in den USA durch die Opiatkrise hat ja nochmal eine ganz andere Dimension, als wir es hier in Europa gewohnt sind.
Ja, also es ist wirklich ein Riesenproblem. Es ist auch ständig am Ansteigen. Also wir haben da zum Teil, also LA ist ja da ganz schlimm. Da gibt es wirklich so eine Zeltstadt mit, ich weiß nicht, ich glaube, das sind mittlerweile 200.000 Leute, die da leben. Also gerade LA, San Francisco sind da Hotspots. Chicago und New York werden auch immer mehr. Was klimatisch auch interessant ist, weil Chicago hat wirklich kalte Winter. Das sind Interessante mit der Obdachlosigkeit ist, dass es wirklich in allen Städten anders geregelt ist. Also zum Beispiel in Milwaukee ist es eigentlich Sache des Gesundheitsdepartments in der Stadt, weil es eher mehr eine Hygienefrage ist. Also da haben die Planer zum Beispiel gar nichts zu tun mit der Obdachlosigkeit. Und dann woanders ist es dann doch wieder eine Planungsfrage. Was halt in den USA auch interessant ist, dass man ja auf Federal Land an und für sich erlaubt ist zu campen, also zu zelten. Das heißt also, wenn man jetzt zum Beispiel unter einem Highway sein Zelt aufschlägt, ist das an und für sich legal. Also das ist natürlich auch eine Frage der Regelung dann. Und ich meine, klar, was dann dazu kommt, ist, man versucht ja nach wie vor herauszufinden, was sind so die Hintergründe, warum das so stark am Steigen ist. Und da fallen halt viele Komponenten zusammen. Also du hast die Opioidkrise erwähnt, aber wir haben auch eine mega Wohnungskrise in den USA. Also es sind ja, das hat schon vor der Pandemie begonnen. Es sind dann aber viele Leute, die während der Pandemie ihre Jobs verloren haben. Da gab es dann diese Eviction-Moratoriums, wo man dann quasi niemanden aus der Wohnung rausschmeißen durfte. Und nach Covid war das halt weg. Das heißt, all diese Leute verlieren jetzt ihre Wohnungen. Und gleichzeitig ist, also psychische Probleme sind auch ein Riesenproblem in den USA. Viele von diesen Mental Institutions sind in den letzten Dekaden, kann man sagen, geschlossen worden. Und da gibt es halt auch immer weniger Möglichkeiten, diese Leute in die Gesellschaft zurück zu integrieren. Und das ist halt so richtig wie so ein Schneeballeffekt momentan. Und ja, keiner fühlt sich zuständig. Und ja,
es ja, ist ich glaube, das ist wirklich das Schwierige. Ist es jetzt Stadtplanung? Ist es Public Health? Genau. Ist es Housing? Und es muss ja irgendwie alles zusammenspielen, damit die Leute eine Chance haben, von der Straße wegzukommen.
Richtig, ja.
Was ich damals mit den Planern immer diskutiert habe und auch was man in den Städten sehen konnte, San Francisco, Market Street ist ja komplett zu Portland, die Innenstadt, verbarrikadiert. Und das Leben findet dann in den Vororten statt. So, die Urban Quarters kriegen viel mehr Aufwind, weil dort dann die Nachfrage ist, Bars entstehen. Irgendwann kommt dann doch wieder Jeff Bezos mit dem Whole Food Market und dann weiß man, das Quartier wird jetzt gentrifiziert. Ja. Aber dass es dann auch wieder Quartiere gibt, die nach 1-2 Jahren wieder runtergehen, es woanders aufpoppt.
Ja, also man muss sagen, es hat auch mit Covid sich da sehr viel verändert. Also dadurch, dass ja eigentlich mit dieser ganzen Zoning Regulation in den USA jetzt diese Mixed-Use-Gebiete nicht so stark noch da sind wie jetzt in Europa, haben natürlich diese ganzen Central Business Districts auch komplett darunter gelitten, dass die Leute dann nicht mehr ins Zentrum zum Arbeiten gefahren sind. Und es ist ja nach wie vor, dass wir, also in Chicago haben wir auch noch eine irrsinnige Flächenanzahl, wo Offices nach wie vor leer stehen. Also da ist auch ein riesen Wettbewerb momentan da zwischen den Gebäuden. Und das trägt dann natürlich auch dazu bei, dass dann während Covid einfach das Leben sich mehr auf die Neighborhoods, auf die Suburbs bezogen hat und damit eigentlich das Central Business District immer weniger relevant wurde.
Waren jetzt so Thema wie Obdachlosigkeit, war das bei euch im Foresight Report drin?
Das hatten wir, ich glaube, es war letztes oder vorletztes Jahr drinnen als ein steigender Trend, ja. Also wir haben auch viel zu dieser ganzen Housing Crisis, also zur Wohnungskrise, bereits berichtet, weil das halt einfach auch, also wirklich das Thema momentan in der Planung wirklich ist. Also wir haben da auch bei der APA selbst eine Initiative zu dem Thema, wo wir eigentlich jetzt für Zoning Reform pushen, weil wir einfach sehen, dass mit den strikten Zoning-Regulierungen man eigentlich viel Platz wegnimmt, der eigentlich für eine dichtere Bebauung sein könnte. Also es ist ja zum Teil ein Wahnsinn, was da für Lawsuits laufen, wenn eine Stadt versucht, eine Einfamilienhaussiedlung zu einem dichteren Gegend umzuzonen. Also ja, ganz gut, ist glaub, etwas wenn, anders als.
Aber ich glaube, wenn ich hier in die Runde gucke, dann haben wir in Europa genau dasselbe Thema. Das, ne, von Österreich, in Niederlanden, in der Schweiz, in Deutschland. Das ist überall genau das Thema. Wie schafft man es, den Raum zu transformieren? Nicht nur dicht um der Dichte willen, sondern eigentlich um Qualität reinzubringen.
Richtig. Ja. Und Density ist ja so ein Wort, das darf man in der Öffentlichkeit in den USA eigentlich gar nicht erwähnen. Also.
Aber das ist hier auch nicht anders. Mhm. Also Dichte weckt eher Ängste, als dass man sagt, cool, da wird jetzt mehr passieren, da kommen mehr Sporteinrichtungen, mehr Schulen hin, weil mehr Leute leben. Also den Connex, den machen wir unter Planungskolleginnen und Kollegen, aber in der Öffentlichkeit wird der nicht gemacht.
Was ich jetzt zu dem Thema ganz spannend auch finde, ist, dass man also jetzt gerade mit so Digital Twins und Visualization und solchen Dingen da gar nicht sehr viel erreichen kann, weil sich oft die Leute das gar nicht vorstellen können, wie jetzt eine Straßenraum sich verändert, einfach wenn man sagt, okay, man haut da nochmal ein Stockwerk drauf, um das dichter zu machen. Und oft ist dann so, wenn man die Bilder gesehen wird oder die Visualisierung gesehen wird, dass die Leute dann sagen, ah ja, das schaut eigentlich viel netter aus. Und dann eigentlich doch eher dahin tendieren, dass sie sagen, ja, eigentlich das wollen wir. Also da helfen solche Tools jetzt mittlerweile auch sehr, sehr gut.
Du meinst, weil die Leute dann eher sehen, es wird nicht so schlimm, der Nachbar verschattet mein Grundstück dann doch nicht.
Genau. Ja, also das habe ich jetzt schon bei mehreren Konferenzen auch gesehen, also wo so Case Studies dann präsentiert werden, wo ein riesen Auflauf war, weil keiner will, dass der Plan, der da erstellt worden ist, umgesetzt wird. Und dann hat man irgendwie so ein Digital Twin erstellt und dann denen so die verschiedenen Varianten gezeigt. Und so, ja, na, eigentlich, das ist eh schön, machen wir das. Also ja, es ist sehr interessant zu beobachten.
Und wie weit sind so die amerikanischen Städte beim Thema Digitalisierung und Digital Twin? Kannst du das einschätzen?
Das sind große Unterschiede und das ist auch total interessant, weil es so ein bisschen korreliert mit dem Feedback, das wir zu unserem Trend Report bekommen haben von unseren Mitgliedern. Also das sind wirklich manche, die halt da wirklich immer das Neueste ausprobieren wollen und dann auch irgendwie Möglichkeiten finden, das zu tun. Also zum Teil sind ja auch die Kosten eine Frage. Und dann sind halt wieder andere, die sagen, ja, ihr seid ja komplett wahnsinnig, was redet ihr da von allen möglichen Dingen? Und so ist es auch wirklich in der Landschaft. Also man sieht beides in den USA.
Hat das was mit der Größe der Städte zu tun oder auch mit der Lage im Land, wo diese Städte sich befinden?
Ich glaube, das kann man gar nicht so sagen. Also wir haben auch dieses Programm mit den Big City Planning Directors, also wo man zweimal im Jahr die Planungsdirektoren der 30 größten Städte der USA treffen. Und da sieht man eigentlich auch beides. Also da sieht man welche, die halt komplett innovativ sind und alles Neue ausprobieren wollen. Und dann gibt es welche, die sagen, nein, lasst mich in Ruhe, das will ich nicht. Also auch wenn das die größten Städte sind in Wahrheit. Und gleichzeitig, ja, sieht man auch in kleineren Gemeinden, dass die gerne neue Dinge ausprobieren, sofern es halt irgendwie eine Finanzierung dafür gibt. Also bei der Größe ist dann eher so die Geldfrage das Problem. Keine Ahnung, also solche Dinge gibt es dann auch. Aber grundsätzlich, ich glaube, bei der Planung, also es ist dann eher mehr so die Regierung und gerade bei der Planung ist man ja immer vom politischen Willen dann auch abhängig. Aber so generell bei den Planern würde ich sagen, ist es so komplett durchgemischt. Also könnte ich jetzt nicht sagen, ja, diese Art von Planer ist innovativ und diese Art nicht. Also
Und wie schaut's mit dem Thema AI unter den Planerinnen und Planern aus? Ist das ein Thema? Ich meine, ihr habt ja einen Trend Report drin.
Ja, also wir haben es wirklich zum Thema gemacht bei den Planern in den USA. Also es gab natürlich ein paar Leute, die sich damit schon beschäftigt haben, aber das war eher so an einer Hand zum Abzählen. War auch so ein Thema, als wir vor 5 Jahren damit begonnen haben, wo uns die Leute gefragt haben, seid ihr komplett deppert, warum redet ihr von sowas? Aber das Interessante war, also wir haben eigentlich schon ja eben vor 5, 6 Jahren damit begonnen, haben dann auch alle möglichen Guidebooks und Papers und Podcasts und alles Mögliche an unsere Mitglieder verteilt, damit die so ein bisschen auch Awareness schaffen zu dem Thema. Die große Wendung kam mit ChatGPT, würde ich sagen, weil das verwendet ja jeder wirklich im Privatleben oder beruflich. Und da war es dann so, dass eigentlich unsere Mitglieder zu uns gekommen sind und gesagt, hey, wir brauchen ein Training, können Sie uns helfen? Und wir so, ja, wir reden seit 5 Jahren davon, aber passt schon, mach mal. Und hatten dann tatsächlich ein Training auch zum Thema, wie kann man ChatGPT in der Planung verantwortungsvoll verwenden. Da hatten wir über 1000 Leute drauf bei dem Webinar. Also das kam dann schon an.
Mhm. Und wie ich es jetzt von der anderen Seite des Teichs wahrnehme, dass die Diskussion um verantwortungsvolle Nutzung von KI präsenter geführt wird, als ich es jetzt hier mal so im Dachraum wahrnehme. Aber ich gucke natürlich über den Dachraum anders und dort sehe ich einfach nur LinkedIn, ich sehe eure APA-Seminare, also habe auch nur einen speziellen Blick. Würdest du sagen, das ist so oder habe ich dort einen verschrobenen Blick oder eingeschränkten Blick?
Nein, also ich glaube, das ist bei uns auch ganz wichtig in der Planung, weil also in den USA ist es ja so, dass die Planung an und für sich eine sehr schlechte Reputation hat. Also da gibt es ja auch in der Vergangenheit Dinge, wo eigentlich die Planung, wie sag mal, Inequalities in den Städten geschaffen hat, mit der Segregierung von Leuten, mit dem Redlining, wo gewisse Bevölkerungsgruppen wirklich von ganzen Stadtteilen ausgeschlossen wurden, gewollterweise. Und also da halt, die Planung hat halt da wirklich eine schwarze Vergangenheit, wenn man es so nennen will. Und man hat eigentlich in den letzten, weiß nicht, 10, 20 Jahren da wirklich versucht, das zu verändern und wirklich also Inklusion und Diversität und Equity und all diese Dinge mit einzubringen und wirklich als den Umbrella über die Planung zu geben. Und man ist sich halt schon dessen bewusst, wenn man AI jetzt nicht responsible verwendet, dann kann das natürlich diese ganzen Ungleichheiten nochmal verstärken. Also da geht es dann halt auch wirklich um die Frage, welche Daten kommen da rein ins Programm, welcher Algorithmus ist da drinnen, was bewirken die und was kommt dann raus. Also wir forcieren das auch wirklich mit unseren Mitgliedern, dass wir sagen, ja, man kann das nicht einfach alles blind hinnehmen, man muss das wirklich hinterfragen. Wer in der Bevölkerung ist eingeschlossen in diesen Daten? Wer ist da jetzt nicht mit drinnen? Wie kann man diese Daten dann aufnehmen? Also um wirklich, also wir sind da ganz, wie sagt man, also das ist wirklich ein wichtiger Punkt in der Planung in den USA, weil da einfach so viele Fehler in der Vergangenheit gemacht wurden. Ja.
Kannst du ein paar Städte, ein paar Projekte nennen, wo du sagst, die sind gut auf dem Weg?
Also ich würde mal sagen, viel hängt ja dann davon ab, wie Städte mit den Daten umgehen. Da ist zum Beispiel New York ganz interessant, weil die tatsächlich departmentübergreifend ihre Daten jetzt speichern und teilen. Das heißt also, das Water Department spricht mit dem Planungsdepartment und also die können auch wirklich alle Daten verwenden und damit haben die eigentlich schon mal eine viel größere Basis, um eben Sachen wie KI zu implementieren.
Und das war vorher nicht der Fall, das waren dann eher noch die Datensilos.
Genau, und das gibt's auch nach wie vor in vielen Städten. Also das ist wirklich, das fängt halt jetzt so an, dass man halt erkennt, dass das eigentlich schon wichtig wäre, diese Daten zu koordinieren und damit einfach, dass man auch dann die Basis schafft, dass man gewisse Tools, also eben auch Digital Twins und solche Dinge dann implementieren kann.
Und wie sieht's mit der Datenverfügbarkeit aus?
Also wir haben ja in den USA jetzt nicht so ein Datenschutzgesetz, wie es in Europa gibt. Wobei viele Staaten eigentlich da schon sehr nach Europa schauen. Also Kalifornien hat ja diesen Consumer Protection Act, der, glaube ich, so wirklich so ein Copy-Paste vom europäischen Regulierung ist. Also es ist sehr staatenbezogen, wo man ist. Es gibt dann auch so gewisse Regulierungen, die sich speziell für ein Thema und den Datenschutz in dem Thema konzentrieren. Also Kalifornien ist wirklich der strengere Staat, würde ich jetzt mal sagen. Aber grundsätzlich ist es halt wirklich, also das Federal Government ist da wirklich so, also die haben halt diese AI-Gruppen jetzt auch, um da eben mal zu ordnen, ja, was sollte man als eigentlich national einführen und was soll Staatenebene bestimmen. Also da ist sehr viel Unsicherheit und so ein bisschen herumtüfteln, würde ich jetzt mal sagen, in dem Thema.
In Europa gibt es ja über den EU-AI-Act jetzt einen risikobasierten Rahmen. Die Schweiz hat die Diskussion jetzt gerade gestartet, wie sie die Regulierung machen will, was sie irgendwo so zwischen den EU-Regeln, die sie zum großen Teil übernehmen muss, wenn man eine exportorientierte Wirtschaft hat, aber auch der Innovationskraft durch weniger Regulierung. Und da versucht die Schweiz sich gerade irgendwie einzuordnen. Mhm. Aber es scheint ja dann in den USA auch ähnlich zu sein.
Ja, man versucht halt in den USA auch immer so diese Balance zu finden. Man will natürlich die Innovation jetzt nicht bremsen. Man will ja auch Marktführer sein und bleiben. Ich glaube, momentan ist es noch die USA. Das ist ja auch immer ganz wichtig in Amerika, aber man ist sich halt schon dessen bewusst, ja, dass das auch viel Schaden anrichten kann. Und ich glaube halt, dass das in der Planung wirklich speziell ist in den USA, dass man da so vorsichtig ist, einfach weil man sich der Vergangenheit der Planung bewusst ist.
In der EU ist ja die Planung eigentlich so in der dritten Risikostufe mit personenbezogenen Daten. Da weiß man schon auch, was für Gefahren dahinter stecken und gibt aber auf der anderen Seite dann auch wieder Rechtssicherheit für die Bereiche, die eben nicht personenbezogen sind und man dann recht frei agieren kann, auch als Gemeinde.
Genau. Ich meine, das andere, was wir halt in den letzten Jahren jetzt auch mehr geteilt haben mit unseren Mitgliedern, ist, sind auch diese ganzen Umweltauswirkungen von AI. Also das ist ja auch eigentlich ein Wahnsinn, wie viel Energie und dann auch Wasser zur Kühlung von diesen Data Centers da benötigt wird. Was natürlich auch ein Planungsthema ist, weil wo kommen diese Data Centers dann hin? Was ist der Impact auf die Community dort? Und also ich habe da letztens einen Artikel gelesen, wo man sagt, also so die Erstellung von einem Bild sozusagen mit Generative AI, also so wie DALL-E oder Midjourney, verbraucht so viel Energie, wie man sein Telefon von 0 auf 100 auflädt sozusagen. Und solche Bilder kann man ja schnell mal erstellen und das ist ja auch lustig und dann wird man ja da gleich ganz motiviert und macht ganz viele, aber dass man eigentlich so viel Energie damit verbraucht, das sind sich viele dessen gar nicht bewusst. Und das ist halt jetzt auch, das haben wir dieses Jahr im Trend Report drinnen als ein sogenanntes Deep Dive Topic, also ein Fokusthema. Ja, weil es halt auch wichtig ist, dann Leuten zu sagen, ja, einerseits wollen wir, dass ihr das versteht, wie man das benutzt, diese Technologie, und auch damit Trainings macht, damit man halt auch wirklich mit der Zeit geht. Und andererseits muss man auch sagen, ja, man soll halt auch überlegen, für was man es dann wirklich verwendet und nicht für alles dann einsetzt.
Ja, ich habe im Report gelesen, dass in den USA letztes Jahr alle Rechenzentren 2% der CO2-Emissionen ausgemacht haben. Und das hat mich besonders verwundert, dass das vergleichbar ist mit der CO2-Emission aller inländischen Fluggesellschaften.
Okay, die Zahlen kenne ich nicht, aber also ich weiß, ich glaube, dass weltweit ist es sogar mittlerweile, glaube ich, auf 5%, was halt, ja, also das sagt eh schon alles, dass man da eigentlich überlegen sollte, wie man damit umgeht.
Mhm. So, das ist jetzt das Thema direkte Raumwirksamkeit von künstlicher Intelligenz. Ihr fokussiert ja auch so auf das Thema die Art, wie geplant wird. Mhm. Das ist jetzt das Thema Bilderkennung, dass es positive Dinge gibt, wie Wildfire Detection oder Ähnliches, was eben nur mit so einer Rechenpower möglich ist. In welche Richtung denkt ihr da weiter?
Also wir verfolgen nach wie vor beide Richtungen. Also wir sehen an der einen Seite, dass es halt eine Wahnsinns-Opportunity sein kann. Also ich muss auch sagen, es gibt ja dann immer diese Angst, dass man seinen Job verliert aufgrund von KI und solche Dinge. Und ich denke mal halt, ja, also diese Massenarbeitslosigkeit, das hat es ja eigentlich nie gegeben, also auch in der industriellen Revolution. Ich glaube, es werden einfach neue Jobs geschaffen. Und damit sagen wir, ja, also wir sollen einfach als Planer dranbleiben, dass wir wissen, wie wir diese Tools verwenden. Aber ich glaube, dass es damit auch irgendwie die Möglichkeit schafft, dass man sich eigentlich mehr auf die menschliche Komponente der Planung fokussiert. Also man kann ja zum Beispiel AI, also KI verwenden, um jetzt zum Beispiel Verkehrszählungen zu machen. Das interessiert ja sowieso niemanden, das zu machen. Und es ist zeitintensiv und nimmt einfach die Zeit weg, andere Dinge im Job zu vollbringen. Also da sehen wir halt die Opportunity auf der einen Seite. Deswegen werden wir auch weiterhin diese ganzen Infos mit unseren Mitgliedern teilen. Aber andererseits halt dann auch die Challenges und die Risiken. Und das ist halt wichtig, dann beides zu verbreiten. Und ich glaube, ich habe jetzt vergessen, was die Frage eigentlich war.
Nein, mir ging es genau um die Art, wie wir planen. Und du sagst, ne, es wird immer beide Seiten beleuchtet. Hat die APA denn auch, in Deutschland wird man das Politikberatungsanspruch nennen. Gibt's das bei der APA oder sagt ihr, ihr macht Services für eure Mitglieder und die machen dann die Politik?
Genau, also ich meine, die Planer selber machen ja keine Politik, also die versuchen eher so die Politik zu navigieren, würde ich jetzt mal sagen. Aber ja, also wir sind unabhängig von der Politik und ich meine, wir haben ein Department für Advocacy und Policy, also wir haben auch jemanden in DC, der da, also wir machen jetzt kein Lobbying, weil wir eine Non-Profit sind, aber sind da schon auch immer interessiert, gewisse Policies zu beschleunigen beziehungsweise andere zu verhindern. Aber grundsätzlich, also unser Fokus sind die Planer selbst und eben zu forcieren, auf was sich Planer vorbereiten müssen. Also wir haben auch immer sehr viele Trainings zu neuen Themen. Wir haben diese Upskilling Initiative, wo es wirklich darum geht, was sind jetzt neue Skills, die Planer lernen müssen, weil sie einfach momentan noch nicht Teil der grundsätzlichen Ausbildung sind. Also das sind so unsere Fokusgebiete.
Hm. Kannst du das mit dem Upskilling näher beschreiben? Sind das dann Webinare oder sind das klassische Tool-Benutzungskurse oder was ist
das? Ein bisschen von allem. Also wir schauen da wirklich auf Soft Skills und Hard Skills. Also wie gesagt, also bei AI haben wir jetzt auch zum Beispiel so ein Training für ChatGPT gemacht. Wir haben ein Training für DALL-E gemacht, wie man das in der Planung verwenden kann. Und wir hatten jetzt vor einem Monat eins zum Thema Digital Twins. Wie setzt man sowas auf? Wie kann man das Budget dafür verwenden, dass es dann auch irgendwie gerechtfertigt ist? Also solche Dinge. Aber wir schauen auch sehr viel auf Soft Skills, wo man sagt, was sind so momentane Trends, wo man einfach merken, da brauchen Planer jetzt Skills, die es einfach ursprünglich nicht in der Planung gab oder die halt nie wirklich forciert worden sind. Also zum Beispiel eine Sache, die in den USA momentan ein wirkliches Problem ist, also Public Engagement Meetings, die werden einfach immer unzivilisierter. Und es ist, also viel hängt mit der politischen Polarisierung da zusammen. Und ja, die Stärke wie eine Meinung quasi preisgegeben wird. Und es gab aber zum Teil auch schon Vorfälle, wo Planer mit dem Leben bedroht worden sind, beziehungsweise, ja, wo halt wirklich solche Meetings komplett aus dem Ruder laufen. Und da haben wir jetzt zum Beispiel Trainings angeboten zum Thema Konfliktmanagement im Public Meeting sozusagen. Solche Themen halt auch. Also wir sehen halt sehr viele Entwicklungen, wo wir einfach sehen, wir müssen Planer mit mehreren so Soft Skills equippen, damit die da durchkommen und ihre Arbeit halt wirklich auch machen können.
Mhm. Und da hilft euch dann euer Report, euch selber auch vorzubereiten, welche Trainings ihr dann anbieten
Richtig.
Müsst.
Richtig. Also wir machen da auch jedes Jahr dann so einen Workshop im Frühling, wenn der Report fertig ist, wo wir so wirklich jeden einzelnen Trend uns anschauen und so durchsprechen, was sind so die Dinge, die Planer brauchen, um diesen Trend tackeln zu können sozusagen. Und schauen dann wirklich so, was ist so an Wissen benötigt. Da gehen wir dann auch oft so Publikationen raus oder schauen, wer macht sowas schon und connecten uns dann mit anderen Experten zum Thema. Und dann eben so, was sind so die Skills, die man benötigt, um diesen Trend dann auch, also drauf reagieren zu können.
Wenn wir nochmal bei dem Thema AI bleiben, wir haben ja jetzt eher über das Act Now gerade gesprochen. Was für Trends seht ihr denn dann so in dem Prepare oder gar in dem Watch-Bereich bei AI?
Ja, also was jetzt für uns der nächste Schwerpunkt ist, dass wir wirklich schauen, was sind denn so Tools, die man wirklich in der Planung verwenden kann. Wir arbeiten auch momentan mit einer Stadt, ich werde jetzt den Namen nicht sagen, weil es noch nicht offiziell ist, die sich eigentlich als Testbed da anbietet, wo man halt wirklich auch gewisse Tools dann im Pilot machen können. Also bei uns ist jetzt wirklich so der nächste Schritt, dass wir die Info zu unseren Mitgliedern geben, wo man sagt, ja, dieses Tool kann, weiß nicht, Permitting Processes automatisieren und also das dann quasi noch teilen, weil das ist auch eine große Frage, die wir momentan viel kriegen, so, ja, jetzt habt ihr uns diese ganzen Dinge erklärt, now what? Und also jetzt geht's halt wirklich drum zu schauen. Zum Teil gibt's ja Tools, die speziell für die Planung auch da sind. Zum Teil sind das eher so Custom-Made-Dinge, die man dann irgendwo in gewissen Städten sieht. Und dann gibt's natürlich auch Tools, die jetzt nicht für die Planung gemacht sind, aber eigentlich für die Planung hilfreich sein könnten. Und da schauen wir jetzt gerade mal so durch diesen Dschungel durch, was wir da denn für unsere Mitglieder alles anbieten können. Und dann halt auch schauen können, was macht Sinn, was nicht, was ist gute Qualität, was nicht und solches.
Und das sind dann Tools, wie sie jetzt auch hier auf der Konferenz diskutiert worden sind, wie Mikroklimasimulation, wenn es um Gebäudestellungen geht, Satellitenauswertung, Bilderkennung, so in dem Bereich?
Genau, also wirklich durch die Bank, also ja, alle Anwendungsbereiche in der Planung. Ich meine, die Planung ist ja an sich schon sehr breit, von dem her gibt es da viele Dinge, aber also wir arbeiten auch viel mit Universitäten zusammen, weil da auch sehr viel Forschung zu dem Thema betrieben wird, also suchen da wirklich Partnerships und ja, also.
Und wenn man jetzt im Bereich AI guckt, welche Watch-Trends seht ihr dort?
Ich meine, ich glaube, the sky is the limit. Also AI, also ich glaube, da sind einfach so viele Versprechungen auch momentan, wie weit es gehen kann. Ich meine, Digital Twins ist ja allein schon so ein Riesenthema. Was ich da auch momentan sehr spannend finde, ist, wenn man Digital Twins, also Digital City Twins eigentlich mit Digital Human Twins kombiniert. Also da gibt's jetzt auch sehr viel Forschung im Gesundheitsbereich, wie man dann AI verwenden kann, um da wirklich alle möglichen Gesundheitsdaten zu sammeln und halt gewisse Schlüsse daraus ziehen kann von einzelnen Personen, also damit eigentlich auch die, wie sagt man, Gesundheitsvorsorge viel mehr individualisieren kann. Wenn man sich jetzt überlegt, das Hauptproblem in der Planung ist ja immer, dass man mit der gebauten Umwelt kann man ja immer viel vorhersehen und planen, aber die Frage ist immer, wie sich der Mensch in der Stadt dann verhält und da passt dann nicht immer alles zusammen. Wenn man das dann auf einmal auch mit reinnimmt in die Planung, also ein ganze Bundle an Daten und das auswerten kann, um einfach wirklich Planung zu, ich sag mal, to inform Planung, was man denn da jetzt besser machen kann, ist natürlich ein kompletter Datenschutz-Nightmare, würde ich jetzt mal sagen. Aber also finde ich auch ein sehr spannendes Thema momentan, wie dann so diese ganzen Disziplinen dann zusammenkommen und mal diese, also jetzt nicht nur zwischen, ich sage jetzt mal, Ingenieursdepartment und Planungsdepartment in der Stadt die Daten teilt, sondern einfach auch wirklich dann individualisiertere Daten mit reinnehmen kann in die Planung.
Und natürlich über ein Twin-Konzept, nicht über die einzelne Person, sondern über repräsentative Teile einer Community zu reden.
Genau.
Ja. Ist ein spannender Shift. Sind wir mal gespannt, wenn das jetzt noch das Watch-Szenario ist.
Wie lange es dauert.
Genau, ob es dann zu Prepare oder in ein paar Jahren dann wirklich ein Act-Szenario ist. Wir haben jetzt schon über die Art der Planung gesprochen. Ihr habt im Report auch das Thema Dynamik und Planung drin. Was meint ihr denn mit dynamischen Plänen?
Ja, also ich würde mal sagen, der Hauptgrund für den Begriff dynamische Planung ist wirklich, wenn wir von dem Wort Agile wegkommen wollten, weil das einfach so ein Buzzword momentan ist. Und wir wollten uns da halt einfach, ich sag mal, separieren von dem ganzen Buzz. Aber das Thema ist halt wirklich, dass wenn man sich so diese Entwicklungen und Veränderungen anschaut, die Geschwindigkeit wird immer schneller. Und wenn man jetzt sich anschaut, wie wir Planung immer gemacht haben, man plant dann vielleicht für die nächsten 5, 10 oder sogar länger Jahre. Und alle 5 Jahre schaut man dann halt mal, wie muss ich jetzt den Plan updaten? Ist da was wir anpassen müssen? Und das ist halt einfach nicht mehr Stand der Dinge, wenn sich dann, also momentan kann sich ja stündlich was ändern, wie man das dann mit einbezieht. Und einfach, also wenn wir von dynamischer Planung reden, dann meinen wir halt wirklich, dass man diese Zyklen mit Evaluierung und Neuplanung verkürzen muss, also die wirklich die Frequenz da verändern muss, dass man halt wirklich auch Pläne hat, die dann auch Sinn machen und mit der Zeit gehen und nicht da statisch quasi.
Aber ist das denn realistisch in diesen kurzen, also inhaltlich würde ich dir gar nicht widersprechen, aber in diesen kurzen Zyklen, wenn wir gerade große Infrastrukturbauten haben, wo man dann eigentlich allein bis zu 10 Jahren Planungsprozesse und Finanzierungsprozesse hat und wir wissen, das, was dann dort am Ende rechtlich verbindlich ist, hat Planungsgrundlagen, die manchmal Jahrzehnte alt sind, dann in den schnelleren Zyklus reinzukommen, wird dann ja extrem schwierig.
Das ist auch schwierig und das ist auch für uns ein Grund, warum wir eben diese Integration von Foresight in der Planung jetzt so forcieren, weil man damit eigentlich schon sehr viel vermeiden kann. Also jetzt gerade, wenn ich jetzt so ein Mega-Infrastrukturprojekt plane, sei es jetzt ein Highway oder eine U-Bahn oder was auch immer. Wenn man sich so schaut, wo geht die Gesellschaft hin, dann könnte man zum Beispiel heute zu dem Schluss kommen, naja, ein Highway wird in 10, 20 Jahren vielleicht gar nicht mehr relevant sein. Soll man das Geld jetzt wirklich dafür ausgeben oder soll man da wirklich umdenken und vielleicht sich an diesen Trends orientieren, die man halt sieht, die vielleicht das ganze Verkehrssystem komplett auf den Kopf stellen werden in 10, 20, 30 Jahren. Also das hilft dann schon auch, solche Entscheidungen besser auf die Zukunft auszurichten, als dass man jetzt sagt, also ich habe da auch so ein Zitat in meiner Präsentation am Montag gehabt von einem Michael Betty, der halt sagt, ja, wir schauen immer auf Städte, als wären sie so quasi eingefroren und die einzige Veränderung ist, was wir in unseren Plänen vorschlagen, aber in Wahrheit verändert sich halt so viel in der Zwischenzeit zwischen Planung und Implementierung. Und also ich glaube eben, wenn man eben schaut, was sind diese external drivers of change, dass man die viel mehr mit einbringt und damit einfach auch andere Entscheidungen trifft, wenn man das mit einbringt und dann eben zusätzlich schaut, dass man diese Evaluierungszyklen verkürzt, wären, glaube ich, die Pläne auch viel relevanter und resilienter.
Aber das heißt ja, wir bräuchten ja eigentlich neben dem, was geplant ist in einem Zoning-Bereich mit Festsetzung, dann noch eine dynamische Komponente, um Pläne, aber auch rechtsverbindlich gegenzusteuern.
Ja, und wir haben da eben jetzt auch so ein, ich will es nicht Prozess nennen, aber es ist in Wahrheit ein Prozess, wie man das integrieren kann. Also da gibt es ja auch diese, es nennt sich Backcasting, wo man sagt, basierend auf verschiedenen Zukunftsszenarien, die man aufgrund dieser Drivers of Change entwickeln kann, kann man sich dann die Frage stellen, was muss heute passieren, damit dann das bevorzugte Szenario sozusagen eintrifft. Also was sind so die positiven Dinge, die man in den Szenarien sieht, was sind die negativen Dinge und dann wie kann man, was muss man heute machen, dass die positiven Dinge erreicht werden können und die negativen Dinge vermieden werden können. Und das kann man ja schon mal grundsätzlich, also man muss ja klarerweise mit einem Plan irgendwo anfangen, aber wie das zum Beispiel in der Business Strategy gemacht wird, da macht man diesen Strategy Stress Test und diesen Strategy Stress Test kann man auch wirklich auf unsere Pläne umlegen, dass man dann einfach vielleicht einen jährlichen Plan Stress Test macht, um zu schauen, basierend auf diesen External Drivers of Change, die man so sieht, ist der Plan noch relevant oder muss man da was ändern? Und dann einfach kleinere Veränderungen vielleicht auf einer jährlichen Basis macht, als dass man dann alle 5 Jahre einen ganzen Plan neu denken muss, weil sich Dinge so viel verändert haben.
Du forderst jetzt ein Monitoring von Plänen und Erfolgskontrolle.
Das klingt gar nicht gut.
Nein, ich gebe dir natürlich recht, das brauchen wir eigentlich, um gegensteuern zu können. Aber das ist ja in den Planungsinstrumenten überhaupt nicht verankert. Sondern man macht dann alle 10, 15, 20 Jahre einen neuen Plan, nimmt Änderungen mit auf. Aber eben genau diese Dynamik zu sagen, wir brauchen Anpassungen und Pläne sind nicht statisches, sondern werden fortgeschrieben und auch in kürzeren Zyklen, ist ja noch weit weg von der Diskussion oder von dem, was wir heute an Planungsinstrumenten zur Verfügung haben.
Genau, und ich meine, das Gute ist ja auch, viele von diesen Methoden, die man davor seit verwendet, die kann man ja gemeinsam mit den Menschen, die in der Stadt oder in der Community leben, auch durchführen. Also dieses Scanning nach Trends und so, das kann man, da kann man zum Beispiel, wenn man die Business-Community reinbringt und die erzählen einem dann, ja, ich habe in den letzten Jahren vollen Gewinn mit Fahrradverkäufen gemacht, das sagt einem ja dann auch schon was aus, wo die Gesellschaft hingeht. Und so diese Signals, die man quasi in der Community auch feststellen kann, das kann man ja eigentlich das ganze Jahr lang machen. Das kann ein Survey sein, das kann ein Community-Meeting sein, das kann ein Volksfest sein, wo man einfach Leute befragt. Und damit hat man eigentlich dann immer diesen laufenden, ständigen Input, so wie es wir mit der Trendscout Community machen, kann man das eigentlich mit der ganzen Community machen. Und damit hat man dann, glaube ich, auch eine viel bessere Identifizierung mit den Plänen, die dann erstellt werden, weil die Community einfach auch erkennt, dass sie Teil des Prozesses waren und damit auch vielleicht Veränderungen auch eher akzeptiert werden.
Also Mitwirkung, früher denken schon bei den Signals,
genau,
die Beobachtung der Leute mit reinnehmen.
Und dann natürlich auch bei den Szenarien, die man dann erstellen kann für verschiedenste Zukunftsmöglichkeiten, die es gibt, wo man aber auch mit der Community gemeinsam besprechen kann, ja, was ist denn jetzt so, was wäre denn jetzt so die ideale Zukunft von all den verschiedenen Möglichkeiten, die es da gibt. Und ich sage immer, Konsensus kann jetzt nicht das Ziel einer Veranstaltung sein, weil Leute haben Meinungen, aber einfach teilzunehmen und dabei zu sein, glaube ich, hat schon große Bedeutung für viele Menschen.
Ich würde gern noch ein anderes Thema ansprechen und jetzt eigentlich einen abrupten Wechsel machen, weil ich wollte unbedingt noch auf euer Kapitel eingehen, A Sky Full of Stuff. Also wie sieht die Zukunft der Luftfahrt oder dessen, was in der Luft aussieht, wie sieht das nach eurer Meinung nach aus?
Auch eines dieser Themen, wo viele unserer Mitglieder uns gefragt haben, ob wir komplett wahnsinnig sind jetzt. Aber das Interessante ist ja, also zum Beispiel fliegende Taxis sind da ein Thema in dem Kapitel. Und was ganz interessant ist, ich habe auch am Montag in der Präsentation von Hindsight, Insight und Foresight gesprochen. Also man muss ja immer auch verstehen, wie es zu dem kam, wo man heute ist. Und bin dann auch tatsächlich draufgekommen, dass bereits in den 1960er Jahren von der APA ein Report zum Thema Flying Taxis publiziert wurde, wo man sich damals ganz sicher war mit Hubschraubern, da kann man dann von A nach B fliegen und das ist viel besser als U-Bahn oder Auto oder, und ist natürlich damals dann nicht wirklich realisiert worden. Mittlerweile ist es wieder Thema, aber auch in ganz anderen Dimensionen. Also es ist auch mittlerweile in manchen Städten umgesetzt worden. Und es gibt sehr viele Pilotprojekte, einfach auch, weil die Technologie sich weiterentwickelt hat.
Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
Also es gibt in England eine Stadt, deren Namen mir jetzt natürlich nicht einfällt, aber kann man im 2022 Trend Report nachlesen, wo es mittlerweile so einen Vertiport gibt. Es sind im Prinzip Drohnen, also auch elektrisierte Flugzeuge, kann man es so nennen, ist kein Fahrzeug. Vehicles, die dann sozusagen auch weniger mehr machen als jetzt ein Hubschrauber. In vielen Städten ist es hauptsächlich, um den Flughafen mit dem Downtown zu verbinden, was ja oft ein Problem ist mit Verkehr, und nicht überall gibt es dann den öffentlichen Verkehr auch. Es gibt einige Pilotprojekte in China, es gibt auch einige in den USA. Ich glaube, da ist eins in Arizona und eins in Florida. Und Chicago hat man jetzt auch schon davon geredet, dass man das eventuell nächstes Jahr starten will. Also da ist dann der Flug vom Flughafen nach Downtown, ist, glaube ich, jetzt mal für $70 gepreist. Also ja, wer sich das leisten will, man kann auch mit $5 mit der U-Bahn fahren. Also das ist halt jetzt wirklich ein Thema, das jetzt wieder so das New Awakening hat, was schon ja seit langer Zeit besprochen wurde.
Und was gibt's da für Planer zu tun?
Das ist halt die große Frage. Also klar, man will natürlich als Planer da jetzt Teil der Gespräche sein, weil es halt dann auch darum geht, wo sind denn diese Vertiports und wie kann man die mit anderen Mobilitätshubs verknüpfen. Das Problem allerdings ist, dass alles, was in der Luft passiert, ist jetzt nicht Sache der Gemeinde. Also in den USA ist das ja die Federal Aviation Agency, die das reguliert. Das heißt, man hat da gar nicht sehr wenig zu sagen, was dann so die Linien sind, wo die sich dann bewegen dürfen und welche Regionen und Stadtteile eigentlich dann davon beeinträchtigt werden. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Also ist ja auch sehr ähnlich mit diesen Delivery Drones, die ja mittlerweile auch in vielen Pilots existieren, wo halt Amazon jetzt von der One-Hour-Delivery zu 20-Minuten-Delivery runterkommen will. Also ich weiß nicht, wer so dringend seine Bestellungen braucht, aber das ist halt auch wieder, wo die Frage ist, ja, wo fliegen diese Drohnen dann herum und wer wird dann damit eigentlich gestört und wer profitiert davon?
Das heißt, wenn die Drohnen landen oder starten, dann ist es eine kommunale Aufgabe, und sobald sie in der Luft sind und welche Schneisen, Straßen sie verwenden, das ist eine Federal Aufgabe. Richtig, ja. Das ist natürlich für gerade kleinere Kommunen ein Gap, den sie überhaupt nicht bewerkstelligen können.
Ja, und die Befürchtung ist halt auch, dass es dann wieder zu sowas kommt, wie wir es ja schon in der Vergangenheit hatten. Also wie dann diese ganzen Highways gebaut worden sind, sind ja viele marginalisierte Bevölkerungsgruppen dann erstens mal segregiert worden und viele Gebäude abgerissen wurden, wo dann einfach dieser Highway quer durchging und dann ein ganzes Neighborhood sozusagen in zwei Teile geteilt wurde, damit dann auch die Lebensqualität dort verschlechtert wurde, weil eben natürlich Abgase und Lärm. Und man hat halt jetzt die Befürchtung, dass es sowas dann sich wiederholt, weil ja, wo fliegen diese Dinge dann? Klar, die Reichen können sich's leisten, laut aufzuschreien, und die nicht so Wohlhabenden, ja, werden dann wahrscheinlich wieder die Opfer davon werden. Und darum ist es, glaube ich, für uns bei der APA ist es einfach so wichtig, dass wir dieses Thema aufbringen und eben da Awareness bilden, weil, also ich habe das auch am Montag erwähnt, ja, ich bin jetzt auch kein Fan davon, aber wenn ich wegschaue, wird es nicht weggehen. Und jetzt haben wir einfach die Möglichkeit, uns darauf vorzubereiten, zu schauen, wie kann ein Planer vielleicht sogar mit der FAA in Kontakt kommen, um da zu schauen, wer sind die Ansprechpersonen, wie kann man das vielleicht lokal besser regulieren.
Wir haben ja eine ähnliche Frage beim Thema autonomen Fahren. Mhm. Mindestens mal in Europa ist in den allermeisten Städten das Thema Parken und Parkraummanagement kommunal. Mhm. Wenn dann aber die Dinger autonom fahren, werden die nicht nur in der eigenen Gemeinde parken, sondern auch in Nachbargemeinden, entweder sinnvoll oder nicht sinnvoll. Aber auch da muss man dann überkommunale Parkraummanagement machen, was bis jetzt nur einige größere Städte haben, aber viele Städte eben das noch nicht haben. Das ist ein ähnliches Problem wie mit dem Starten und Landen und Fliegen von den Drohnen letztendlich.
Ja, wobei in den USA gibt es ja auch die Vision, dass die Autonomous Vehicles dann im Prinzip herumfahren und eigentlich nie parken, dass man eigentlich dann keine Parkplätze mehr benötigt, weil man halt dann ja so mit dem Ridesharing und so sich mit dem App das Auto bestellen kann und das kommt halt dann. Dann gibt es halt mehr Drop-Off und Pick-Up-Area und dass damit eigentlich Parkplätze obsolet werden.
Aber dann geht natürlich die Verkehrsleistung extrem hoch und die Straßen werden eigentlich dauerhaft verstopft sein, weil selbst wenn keine Nachfrage ist, fahren sie rum, ja, wenn sie nicht parken können. Also ob das jetzt aus planerischer Sicht die Zukunft ist, die wir haben wollen, oder ob wir da eben nicht prepared sein müssen, genau so etwas letztendlich
genau
zu verhindern.
Und ich meine, ich glaube, diese Vision ist halt auch wirklich mehr darauf bezogen, dass man sagt, dann besitzt man sein Auto gar nicht mehr, sondern es ist einfach nur noch Ridesharing, was halt auch unrealistisch ist, gerade in einer Kultur, wo man die sogenannte Love Affair with the Car nach wie vor hat. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass das in den nächsten 10 Jahren dann so stark forciert werden könnte. Aber so die Idealvorstellung ist halt tatsächlich, dass dann keiner mehr sein eigenes Auto hat, sondern dass die halt einfach wirklich nur so herumzirkulieren und damit dann vielleicht auch weniger sind. Weil jetzt sind ja, ich meine, die meiste Zeit parken die Autos und werden eigentlich gar nicht genutzt. Und wenn man das natürlich effizienter gestalten könnte, dann glaube ich, wäre das schon ein Benefit. Und ich meine, wir hatten da auch mal ein Projekt vor ein paar Jahren, wo wir uns das ein bisschen angeschaut haben, was dann mit diesen Parkflächen passieren könnte. Und da war natürlich so Greening of the City war ein Riesenthema, dass man einfach mehr Parks dann auch, also making parks out of parking sozusagen, weil man sich halt auch dessen bewusst ist, man braucht mehr Begrünung in Städten, also gerade jetzt auch mit Klimawandel und den ansteigenden Temperaturen, wie kann man Städte natürlich kühlen und also ja, da sind sehr viele Ideen vorhanden, aber mittlerweile, also man wartet ja immer noch drauf, dass sie dann wirklich da sind, die Autonomous Vehicles, das ist ja auch so eine Sache, die man schon so lange vorher gesehen hat, werden wir sehen, ja.
Den Planerinnen und Planern wird ja immer nachgesagt, dass sie nicht sehr offensiv für ihre Anliegen einstehen. Genau das, was wir jetzt eben besprochen haben. Eigentlich müsste man technische Systeme aus planerischer Sicht in diese Richtung reindrängen. Was sagst du denn mit einem amerikanischen Blick, mit einem auch einem gewissen Marketingverständnis? Welchen Tipp kannst du uns Planerinnen und Planer in Good Old Europe geben? Wie verschafft man sich mehr Gehör?
Also ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem in den USA. Und das Hauptproblem ist halt wirklich, dass immer der politische Wille im Endeffekt die letzte Entscheidung trifft. Und klar, Politiker denken in Legislaturperioden, die denken an die nächste Wahl und was ist jetzt am populärsten in der Bevölkerung, damit ich wiedergewählt werde. Und also ich glaube, das ist so ein globales Problem in der Planung, dass man da immer halt immer irgendwie gegenübersteht. Grundsätzlich muss ich sagen, es ist auch total interessant für mich, wenn man ja immer so dieses Bild vor Augen hat, Amerikaner wissen, wie man Marketing betreibt, Amerikaner wissen, wie man Dinge kommuniziert. Ich sehe das nicht sehr in der Planung. Und wir sind jetzt auch wirklich, das ist auch ein, so ein ganzer Trainingsbereich von unserer Upskill Initiative, wo wir sagen, ja, Planer müssen das lernen. Also wir haben jetzt auch bei der APA momentan diese Initiative zum Thema The Voice of Planning, wo wir tatsächlich jetzt Kommunikationstrainings anbieten und dann aber auch so eine, fast so eine PR-Aktion mit Decision Makers haben. Also wir haben das jetzt in 2 Staaten einen Pilot gehabt, wo man quasi wirklich mit den, ich sag mal, Elected Officials da versuchen, die Planung als ein wertvolles Etwas in der Gemeinde zu Marketing zu betreiben. Und also wir wollen das halt auch wirklich jetzt in der gesamten USA dann auch ausrollen und haben dann auch so Hashtag It Takes a Planner und solche Dinge. Also da sind die Amis natürlich super. Und das halt auch wirklich forciert, dass man eigentlich die Profession der Planung eigentlich da ein Marketing jetzt ansetzt, weil einfach, ja, unsere Stimme nicht laut genug ist, offenbar.
Ja, vielen Dank für deine praktischen Tipps zum Thema ACT im Bereich Planung, für deinen Blick auf verschiedene Foresights in der Planung. Und ich werde den aktuellen Report, den 2002 Report, noch in die Shownotes reinpacken und natürlich auch einen Link zur Corp, dass man dann nächste Mal live sein kann und es nicht im Podcast nachhören muss. Petra, dir ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du in den Shownotes. Schau auch gerne im Blog vorbei, raumdigital.ost.ch. Wenn du interessante Projekte oder spannende Gäste kennst, dann schreib mir, ich freue mich über deinen Input.